Vielen Dank für dieses schöne Chorlied. Ihr habt echt tolle Stimmen. Ich habe das sehr genossen, hier vorne mithören zu dürfen. Und es ist wirklich ein schönes Lied. Gott, du hast mir vergeben. Du hast Großes getan, dir sei Ehre. Wirklich toll, vielen Dank. Ja, ich freue mich, heute bei euch zu sein, mal wieder nach einer längeren Pause. Schön, euch zu sehen. Ich begrüße euch alle Gäste, herzlich willkommen, alle Freunde und alle, die ihr hier zur Gemeinde geht. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich freue mich, eure Gesichter zu sehen. Es ist schön, dass ihr da seid. Ja, die Kindergeschichte war auch so ein bisschen die Einleitung jetzt zu meiner Predigt. Heute geht es so ein bisschen um ein schwierigeres Thema. Was machen wir, wenn wir Schwierigkeiten im Leben erleben? Und da möchte ich eine biblische Person betrachten, einen Propheten mit Namen Hesekiel. Hesekiel gehörte einer Priesterfamilie an. Ich möchte mit euch erstmal kurz so die Umstände, die sein Leben bewegt haben, anschauen und dann gehe ich in den Text ein. Also Hesekiel war in eine Priesterfamilie hineingeboren und er wuchs in Jerusalem auf. Als junger Mensch erlebte er im Jahre 605 vor Christus die erste Wegführung der Juden nach Babylon unter König Nebukadnezar. Darunter wurde er noch nicht weggeschleppt, aber vornehme Juden und eben auch Daniel und seine Freunde, die zu dem Zeitpunkt noch jugendlich waren. Ein paar Jahre später, 597 vor Christus, wurde Jerusalem erneut angegriffen und belagert. Das war so, 605 hat Juda noch versucht, das Südreich gegen den König von Babylon zu kämpfen, hat aber nicht geklappt. Sie wurden unterworfen und mussten seitdem Tribut zahlen. Das hat ihnen aber nicht gepasst. Deswegen haben sie rebelliert und der König Nebukadnezar kam dann nochmal, um diesmal Jerusalem richtig zu unterwerfen. Also das war 597. Und er hat Jerusalem unterworfen, nach einer gewissen Zeit der Belagerung, aber noch nicht zerstört. Also Jerusalem, der Tempel, blieb noch erhalten, aber ein Großteil der Bevölkerung wurde weggeführt. Das betraf den König Joachim, seine Mutter, seine Frauen, den gesamten Hofstaat sowie 10.000 Offiziere und wehrfähige Männer und alle Handwerker. Also da ist schon mal sehr viel an Wirtschaftlichkeit zugrunde gegangen. Und auch Hesekiel war in dieser Wegführung dabei. Denn er gehörte zu den obersten 10.000. Als Priesterfamilie, da er ja Bildung genoss. Und diese Weggeführten wurden angesiedelt in einem Gebiet, das lag etwa 80 Kilometer entfernt von der Stadt Babylon. Das war also eine nationale Krise und Hesekiel hat es hautnah miterlebt. Hautnah. Und große Hoffnungslosigkeit muss sich ausgebreitet haben. Das war eine harte Zeit, eine harte Glaubensprüfung und eine Glaubenskrise. Sie fühlten sich von Gott verlassen. Und die Frage war, gibt es überhaupt noch eine Chance, dass wir Gott anbeten können hier in der Fremde? Ist Gott überhaupt noch bei uns? Führt er uns überhaupt noch? Und wird er uns nach Hause bringen? Ist Leben mit Gott noch möglich? Aber das war noch nicht alles. Hesekiel wurde mittlerweile zum Propheten, dort im Exil zum Propheten berufen. Und er musste viel Unheil prophezeien. Unter anderem hat er auch vorhergesagt, dass Jerusalem, die geliebte Stadt, der Sitz des Tempels und wo auch Gott gegenwärtig ist, dass Jerusalem zerstört wird. Und es kam auch so. 10 Jahre später nach der Wegführung, also 587 jetzt vor Christus, wurde Jerusalem völlig dem Erdboden gleichgemacht, zerstört und der Tempel auch. Und die Mehrheit der Überlebenden, die große Mehrheit des Volkes, wurde nach Babylon verschleppt. Hat Gott sich völlig entfernt? Und die Frage ist ja auch in der Antike, wenn ein Volk von einem anderen Volk erobert wird, dann ist das immer auch eine religiöse Frage. Denn ein anderes Volk hat andere Götter. Und dann wird gesagt, diese Götter sind stärker als der eine Gott. Und deswegen mussten sie sich damals die Frage stellen, ist Gott überhaupt stark genug, sein Volk zu beschützen? Und ist er überhaupt dazu noch bereit? Ja, worauf sollten sie noch hoffen? Es war eine Zeit der ziemlichen Erniedrigung und der Hoffnungslosigkeit. Sie mussten mit ansehen, wie ihr Volk zugrunde ging. Aber Hesekiel hat nicht nur Unheil prophezeit, er hat auch viel Heil prophezeit. Ab Kapitel 33 geht's los mit den Heilsbotschaften an das jüdische Volk. Und da möchte ich einen Abschnitt besonders mit euch lesen. Und zwar befindet der sich in Kapitel 37, 1 bis 14. Ja, wie geht das mit uns? Haben wir manchmal auch schwierige Zeiten und fühlen wir uns von Gott verlassen? Darum soll es jetzt gehen. Hesekiel 37, 1 bis 14. Und mir sind drei Gedanken wichtig geworden, möchte ich vorab noch sagen. Das erste ist das Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Manchmal hat man so ein Gefühl. Dann kommen, das ist der zweite Punkt, Zweifel. Ist Gott noch da? Kümmert er sich um mich? Kann ich ihm vertrauen? Aber der dritte Punkt ist das Wesen Gottes, sein Charakter und wie er ist. Darum soll es jetzt da, diese Gedanken möchte ich mit euch herauslesen. Beziehungsweise nicht herauslesen, sondern diese Gedanken sind mir wichtig geworden beim Lesen des Textes. Wir lesen jetzt Hesekiel 37, 1 bis 14. Des Herrn Hand kam über mich. Und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse euch Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage du Menschenkind und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Dieser Textabschnitt klingt sehr fremd. Er klingt fast so, als ob es aus einem Roman stammt. Da sind Knochen auf einem Feld und die werden wieder lebendig. Es klingt sehr merkwürdig. Aber es ist eine Vision, die Gott dem Propheten gibt. Und da steige ich auch erst jetzt gleich ein in den ersten Punkt. Wenn man sich von Gott verlassen fühlt. Und da beziehe ich mich auf die Verse 1 bis 6. Ja, Hesekiel wird vom Geist weggeführt. Er bekommt eine Vision und er sieht ein Feld, das liegt voll mit alten, vertrockneten Knochen. Jetzt müssen wir uns mal in Hesekiels Situation hineinversetzen. Er ist ein Priester. Er stammt aus einer Priesterfamilie. Er ist ein Jude. Und dann sieht er sowas. Das ist alles für ihn unrein. Wenn da Knochen rumliegen, das ist unrein. Voll und ganz unrein. Es ist eklig, das anzusehen. Es ist abscheulich. Und das ist ein Ort, an dem er nicht sein möchte. Und Gott führt ihn dadurch. Manchmal gibt es auch Situationen, die wir nicht erleben möchten. Aber wir erleben sie. Wir erleben sie und ja, müssen da durch. Hesekiel hat die Wegführung live miterlebt. Er hat es nicht nur erzählt bekommen, er hat es live erlebt. Und jetzt muss er aber durch diese Vision das im Prinzip nochmal neu erleben. Ja, da gab es Krieg, Eroberung, Schikane, Diskriminierung und sie wurden bevormundet. Und er wird sozusagen nochmal daran erinnert, was das alles bedeutet hat, diese Wegführung. Was das alles auslöst und wie sich das anfühlt. Und da wird er fragen, innerlich, warum lässt Gott all das zu? Und warum führt er mich durch dieses Totental? Aber diese Vision ist eben ein Gleichnis auch dafür, für das Erlebnis weggeführt zu werden und diese ganze Zerstörung mitzuerleben. Wie muss es dem jüdischen Volk ergangen sein, bei all dem, was passiert ist? Ja, sie waren mutlos, sie waren erschöpft. Und sie haben das Gefühl gehabt, dass Gott sie verlassen hat. Sie haben Tod erlebt, Angst erlebt, Einsamkeit und ständig quälende Fragen. Keine Sicherheit zu haben. Wo geht's jetzt hin? Werden wir den nächsten Tag noch überleben? Und dann kommen sie da an und werden da angesiedelt. Sie sind nicht ihre eigenen Herren, sondern sie müssen sich fügen. Sie müssen das tun, was andere ihnen sagen. Und dann kommt nun jetzt eine merkwürdige Vision von Gott und dann noch die Frage Gottes. Habt ihr diese Frage wahrgenommen? Die Frage, die Gott stellt: Meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Was möchte Gott von Hesekiel? Und was macht Gott da mit ihm? Vielleicht, ich stelle mir die Situation so vor, dass er womöglich folgendermaßen gedacht hat: Diese Knochen sind so alt, sind so verdorrt und vertrocknet, uns geht's genauso wie diesen Knochen. Wir fühlen uns vertrocknet, ausgedörrt, wir sind kaputt und abgeschlagen. Warum sollte sich da noch irgendetwas ändern? Schließlich sind es alte Knochen. Bei diesen Knochen ändert sich nichts. Warum sollte sich bei uns noch etwas ändern? Ja, Verzweiflung und Wut können die Folge von solchen Erlebnissen sein. Und ich stelle mir auch vor, dass Hesekiel das so empfunden haben mag. Und deswegen scheint er sich in diesen Knochen wiederzufinden, als ein Bild. Ja, für die Knochen interessiert sich keiner mehr. Schließlich liegen sie ja da herum, mitten auf der Erde. Sie wurden nicht einmal ordentlich bestattet. Und für ihn als Jude und noch viel mehr als Priester ist das eine Schande, wenn ein Leichnam nicht ordentlich bestattet wird. Das ist kein respektvoller Umgang mit Verstorbenen. Die liegen auf der freien Fläche und sind der Hitze der Sonne und den wilden Tieren ausgesetzt. Und wahrscheinlich muss er sich auch so gefühlt haben. Verlassen, verwahrlost, niemand kümmert sich um mich und immer den Strapazen des Alltags in der Fremde und der Willkür von Fremden ausgeliefert. Aber er antwortet auf die Frage Gottes folgendermaßen: Herr, mein Gott, du weißt es. Spannend. So viele Fragen, die das Volk in sich hatte, das Gefühl, Gott hat uns verlassen, wir sind verloren. Das ist ein Gefühl, nicht die Realität, aber ein Gefühl. Und so viele Fragen im Kopf, wie soll es jetzt weitergehen? Aber er hat noch die Stärke, und damit spricht er stellvertretend auch für das Volk. Er hat die Stärke zu sagen: Gott, du weißt es, es liegt in deinen Händen. Die Frage, ja, könnte man auch als Verspottung werten. Aber seine Antwort zeigt, auch wenn er jetzt gerade nicht weiß, wie es weitergeht, hoffnungslos ist und die Situation aussichtslos erscheint, hält er trotzdem an Gott fest. Er weiß nicht, wie es jetzt ausgeht. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Und er weiß nicht, ob in dieser Vision diese Knochen wieder lebendig werden. Aber er spricht es Gott zu und damit hält er sich an Gott fest. Er lässt nicht los von Gott. Das ist eine große Stärke, die wir von ihm lernen können. Wenn er vielleicht nicht nochmal mehr die Kraft hat zu glauben, manchmal gibt es so Momente, da zweifeln wir, und da stelle ich mir gerade im Neuen Testament diesen Vater vor, dessen Kind besessen ist und er sich wünscht, dass das Kind geheilt wird. Die Jünger können es aber nicht, die Jünger vermögen es nicht und Jesus kann es aber. Und dieser Vater sagt dann: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das zeigt auch, dass in unserem Glaubensleben Zweifel nicht Zeugnis sind von einem schlechten Glauben, sondern einfach auch dazugehören. Sie sind okay. Und somit, wenn auch Hesekiel oder das jüdische Volk, ja, stellvertretend, vielleicht nicht mehr die Kraft hat, jetzt noch irgendwie zu glauben, aber sie halten fest. Und das ist wunderbar. Aber das eigentlich Entscheidende an dieser Szene, und das möchte ich jetzt herausstellen, ist, dass Gott sich seinem Volk zuwendet. Wenn wir diese Szene mal als eine Symphonie betrachten, als eine vertonte Symphonie, dann wäre die Zuwendung Gottes vielleicht nicht der erste Ton, den wir hören würden. Sie würde uns erst nach und nach, nach längerem Hören bewusst werden. Ah ja, stimmt, da höre ich was heraus, da ist so ein Ton. Wie eine im Hintergrund leise, aber von Anfang an beständige Melodie. Denn eine Frage zeigt doch letztendlich, dass jemand, derjenige, der fragt, nah ist. Gott ist nah. Die Frage klingt zwar erstmal absurd und manchmal klingt auch mal, oder manches mag uns manches absurd erscheinen, aber Gott ist nah. Wenn ich jemanden eine Frage stelle im Gespräch, nicht über WhatsApp, sondern im Gespräch, dann bin ich dieser Person physisch nah. Und ich kann nicht sagen, die Person steht hier und ich sage, ja, wann wollen wir uns treffen? Sondern ich wende mich der Person zu, wann wollen wir uns treffen? Also die Frage zeigt, Gott wendet sich zu. Und es ist zwingend notwendig, dass man sich bei einer Frage zuwendet. Und damit zeigt Gott Hesekiel, ich bin nah. Ich bin bei euch, ich bin da, auch wenn ihr das gerade nicht spürt. Auch wenn wir uns von Gott manchmal vielleicht verlassen fühlen, ist das nicht die Realität. Gott ist da, bei euch, bei uns, wie eine sanfte, immerwährende Melodie. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ja, wenn Zweifel kommen. Und wenn Zweifel kommen, kommt manchmal auch Verbitterung. Und dann kommt manchmal auch Pessimismus. Ich beziehe mich jetzt hier auf die Verse 4 bis 6. Gott fordert Hesekiel auf, diesen Knochen eine neue Leibhaftigkeit und Leben zu prophezeien, ein neues, geistgeleitetes Leben. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Hesekiel folgendermaßen denkt. dass er sich dem Auftrag Gottes verschrieben hat, zu prophezeien, aber dass das für ihn jetzt irgendwie komisch klingt. Nochmal mehr komisch. Irgendwie scheint das jetzt nicht gerade so hilfreich zu sein. Und jetzt denkt er, so stelle ich mir das vor, dass er folgendermaßen denkt: Es ist ja ganz gut, dass man weiß, Gott ist da und Gott wendet sich einem zu. Aber wenn jetzt der Prophet jetzt noch prophezeien soll, dass Knochen wieder lebendige Menschen werden, da hört ja die Vernunft auf. Das ist ja nicht mehr vernünftig. Also da muss doch ein Prophet sich schon fast veralbert vorkommen, wenn er sowas prophezeien soll. Man will ja seriös wirken und nicht als Zauberer wahrgenommen werden. Man ist ja auch im Auftrag des einzig wahren Gottes unterwegs. Aber Gott scheint das irgendwie anders zu sehen. So eine Vision, so eine Botschaft, das würde ja nur große Hoffnung geben. Aber so eine große Hoffnung kann man jetzt gar nicht erwarten vom Volk. Denn wenn man sowas Großartiges predigt und dann passiert es nicht, das würde ja nur noch in größere Enttäuschung fallen. Wir brauchen doch jetzt eigentlich eine realistische Botschaft für das Volk. Wir können doch jetzt nicht die Gemüter durch so eine großartige Botschaft aufschrecken. Wir können gerade im Moment nur kleine Brötchen backen. Also so eine Hoffnung können wir jetzt eigentlich nicht wirklich geben. Vielleicht muss ich da nochmal mit Gott reden. So stelle ich mir den inneren Monolog von Hesekiel vor. Wir haben im Moment nicht Hoffnung und worauf sollen wir jetzt hoffen? Es ist doch schon Hoffnung genug, dass jetzt Gott sagt, dass er sich uns zuwendet, dass er da ist, dass er einfach bei uns ist. Das ist doch schon alles, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt keine Enttäuschungen. Aber so würden vielleicht wir Menschen denken. Eine Veränderung der Situation ist eher unwahrscheinlich oder eigentlich unmöglich. Sie geht nicht in unseren Kopf hinein, es ist nicht rational, nicht vernünftig, übersteigt unser Denkvermögen. Aber das würde bedeuten, dass Gott von unserem menschlichen Denkvermögen abhängig ist. Aber das ist er nicht. Hoffnung wäre nur das, was wir Menschen für möglich ansehen. Aber ist das noch Hoffnung? Gott hat aber andere Möglichkeiten. Das ist das, worum es hier geht. Gott zeigt auf: Ich habe andere Möglichkeiten. Ich kann viel mehr wirken, als wir uns vorstellen. Es kann schnell passieren, dass man in einer festgefahrenen Situation verbittert wird und Zweifel hat. Aber eine große Veränderung zum Positiven schmerzt eher, als dass sie hilft, weil man gar nicht mehr daran glauben kann. Und dann wird's zu einem Pessimismus. Also man geht eigentlich nur noch von dem Negativen aus. Aber Gott zeigt sich hier wieder von einer ganz besonderen Seite. Er lässt nicht locker. Und auch wenn Hesekiel diesen Auftrag nicht nachvollziehen kann, beharrt Gott auf diesem Auftrag. Manchmal gibt es so eine Situation. Ja, wenn jemand mir etwas erzählt und es klingt erstmal komisch und ich denke mir, naja, jetzt muss er sich korrigieren. Aber er bleibt dabei. Und dann entsteht eine peinliche Stille, weil ich denke, ja, eigentlich müsste das jetzt in irgendeiner Weise korrigiert werden, aber er bleibt dabei. Vielleicht kennt ihr so eine Situation. Und vielleicht ist es hier auch ein kurzer Moment der peinlichen Stille. Aber Gott beharrt dabei. Gott beharrt auf diesem Auftrag und steht damit auch zu seinem Wort. Nein, es ist so, ich habe es gesagt. Es er bleibt felsenfest dabei. Ja, und Hesekiel folgt dann diesem Auftrag. Und das ist diese Stärke. Das ist der Charakter Hesekiels, dass wir von ihm lernen können, an Gott festhalten und auch einfach seinem Wort folgen. Er hält an Gott fest, er schaut auf Gott und letztendlich führt er nur das aus, was Gott ihm gesagt hat. Er beruft sich also auf Gott. Wenn ihn jemand sagt, also was erzählst du denn jetzt da? Was prophezeist du uns als Volk? Dann sagt er, Gott hat's gesagt. Er beruft sich auf Gott. Und das ist genial, das ist wunderbar. Das aber eigentlich Entscheidendere ist doch das, dass Gott zu seinem Wort steht. Und dadurch wird deutlich, dass Gott auch handelt. Er handelt, er ist kein passiver Gott. Er ist aktiv am Leben des Einzelnen interessiert. Er ist an deinem Leben interessiert, da wo du gerade stehst, in deiner Situation. Im Alltag ist er dabei. Und deshalb ist eine Veränderung der Situation zum Positiven hin auch seine Top-Priorität. Es ist sein Anliegen, dass es uns gut geht, dass wir ihn haben und Hoffnung haben. Und er hat gehandelt in der Geschichte des Volkes Israels. Das sehen wir immer wieder. Gott handelt und er handelt an seinem Volk. Er hat sie aus Ägypten befreit, aus der Sklaverei. Und er wird sie auch jetzt herausholen aus dem Exil. Und er wird auch uns aus schwierigen Situationen herausholen. Das geht aber nicht immer gleich. Und es hat auch nichts damit zu tun, was wir tun. Sondern es hat damit was zu tun, wer Gott ist. Dass wir ihm vertrauen. Aber Gott ist es, der handelt. Er ist es, der sich bewegt, auf uns zukommt. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat, dann fallen uns viele Situationen ein. Wenn wir zurückschauen und uns erinnern, Mensch, wie war das da nochmal? Dann merken wir, Gott hat in unserem Leben gehandelt. Manchmal sieht man das nicht in der Situation. Es ist eher wahrscheinlicher, dass man es rückblickend sieht, dass Gott da ist und er uns führt und handelt. Die Melodie, von der ich vorhin sprach, die so leicht im Hintergrund mitschwang, die wird jetzt immer klarer, kommt immer klarer hervor und mit vielen verschiedenen Tönen trägt sie nun die ganze Sinfonie. Und jetzt komme ich zu dem dritten Punkt, Gott erkennen. Und da beziehe ich mich auf die Verse 7 bis 14. Es geschieht das Unfassbare. Das, was Gott verheißen und Hesekiel prophezeit hat, das geschieht. Das tritt ein. Zuerst bilden sich wieder Haut und Sehnen und es entstehen Körper. Aber diese Körper sind noch nicht lebendig. Und deswegen fordert Gott Hesekiel nochmal auf, zu prophezeien. Nämlich, dass sein Odem kommen möge. Und damit verheißt er ein neues, geistgeleitetes Leben durch den Heiligen Geist, durch seinen Geist, durch Gottes Geist. Und das ist dann diese ganze Szene, diese ganze Vision ist ein Gleichnis dafür, dass Gott sie wieder nach Hause führen möchte. Ja, aus den Gräbern, das ist die Fremde, aus dem Exil herausführen möchte in das eigene Land, in das Land, das Gott ihnen gegeben hat. Und Gott deutet diese Vision selber sogar. Und er ist handlungsfähig, auch wenn sie sich handlungsunfähig fühlen, wenn sie sich ohnmächtig fühlen und hilflos, ausgeliefert, dann ist Gott da und er führt sie. Er führt sie raus aus der Einsamkeit, raus aus der Tatenlosigkeit hin zur Gemeinschaft, zur Selbstverantwortung und auch zur dahin aktiv zu werden, Proaktivität. Und es ist ein Wunder, wenn Menschen wieder lachen können. Es ist ein Wunder, wenn Streit beiseite gelegt wird. Und es ist ein Wunder, wenn Menschen, die demotiviert sind, antriebslos sind, wieder Freude haben. Gott verheißt Hesekiel etwas, was Menschen nicht fassen können, was über ihren und unseren Verstand hinausgeht. Die Wiederbelebung des Volkes Gottes. Und damit drückt Gott doch nur Folgendes aus, dass er eine Zukunft sieht für sein Volk, dass er ihm eine Zukunft geben möchte. Sie werden nicht untergehen. Es geht weiter, es wird immer noch weitergehen und es wird nicht zu Ende sein. So wie diese verwahrlosten Knochen, so wird das Volk wieder lebendig werden. Und Gott verheißt nicht nur das. Nein, er möchte seinen Geist geben. Das heißt, das, was dazu geführt hat, dass manches schiefgelaufen ist oder dass sie nicht in Gottes Wegen gewandelt sind, das möchte Gott jetzt geben durch seinen Geist. Es ist nicht ihr Verdienst, sondern Gott sagt jetzt, hey, ich schicke euch meinen Geist und durch meinen Geist werdet ihr so leben, wie es nach meinem Willen ist. Es ist nicht eure Anstrengung, sondern Gott ist, es ist Gottes Geist. Dieser Geist, auf den Heiligen Geist, ihm dürfen wir vertrauen. Und Gott hat einiges vor mit seinem Volk. Er zeigt ihnen eine neue Perspektive auf. Heraus aus der Krise, raus aus dem Selbstmitleid, raus aus der Opferrolle und rein in die vertrauensvolle Gemeinschaft mit Gott. Sie dürfen sich ganz, ganz Gott anvertrauen. Und von der Hoffnung her, mit Hoffnung ihr Leben gestalten. Jetzt könnte man ja sagen, aber sie haben gesündigt, sie haben Fehler gemacht, sie haben Macken und deswegen ist das kein gutes Zeichen für eine optimale geistliche Haltung. Aber Gott gibt sein Volk nicht auf, auch wenn sie diese geistliche Haltung vielleicht nicht hatten. Vielmehr zeigt er, dass er da ist. Es ist auch gut. Es ist gut. Wenn das Volk den Verheißungen, die Gott schenkt, ja, wenn sie daran festhalten, so wie Hesekiel. Hesekiel hält fest. Hesekiel beruft sich auf Gott. Er ruft darauf. Aber viel, viel wichtiger ist doch das, dass Gott hier der Aktive ist. Er geht auf das Volk zu. Er zeigt ihnen eine Perspektive auf. Er spricht mit Hesekiel und damit stellvertretend an das Volk. Gott sagt Ja zu seinem Volk. Er sagt Ja zu seinem Volk, so wie es ist. Und sie sind noch nicht in Jerusalem. Sie sind jetzt im Exil. Eigentlich am tiefsten Punkt. Und an diesem tiefsten Punkt sagt Gott Ja zu seinem Volk. Und zwar ein bedingungsloses Ja. Egal was passiert, egal wie es euch geht, ich bin bei euch, ich stehe zu euch. Und das ist das. Hesekiel lernt Gott in dieser Vision ganz neu kennen. Er hat hier eine Gotteserfahrung. Gott zeigt ihm, wie er ist. Er zeigt hier sein Wesen. Dass selbst im Gefühl der Gottverlassenheit, im Zweifel, im Pessimismus, wo man eigentlich denken würde, hier gibt's nichts mehr, was mit einer optimalen geistlichen Haltung zu tun hat. Aber Gott sagt, hey, ich stehe zu euch und ich verbünde mich mit euch aufs Neue. Und es wurde noch nicht, unter Esra und Nehemia, wurde noch nicht der Bund erneuert, sondern sie sind jetzt da, wo sie stehen, in ihrem Wust, in ihrem Chaos und in ihrer ganzen Fragen und Zweifel, da ist Gott präsent. Und das zeigt mir, Gott geht den ersten Schritt auf uns zu. Er geht aber nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten, den dritten, den vierten, den zehnten, den zwanzigsten, den hundertsten, den tausendsten und zehnten und wie auch immer. Er geht so weit auf uns zu, wie es nötig ist. Es bedarf von unserer Seite nichts als Vertrauen. Auf sein Wesen, auf sein Handeln. Er wirkt für uns. Und diese Melodie, von der ich vorhin gesprochen habe, die ist jetzt die ganze Harmonie, die das ganze Meisterwerk zu einem gesamten Stück zusammenfügt. Jeder einzelne Ton richtet sich darauf aus. Jetzt können wir sehen, Gott ist da, er sagt auch Ja zu seinem Volk und er handelt. Und jetzt können wir lernen von Hesekiel, ja, es ist gut festzuhalten, dass wir daran festhalten an Gott. Aber wir lernen auch, Gott ist derjenige, der auf uns zugeht, der alles, jedes Hindernis überwindet, alles überwältigt, um uns nahe zu sein und uns entgegenzukommen in seiner vorauseilenden Gnade. Er sagt bedingungslos Ja zu uns. Sagen auch wir Ja zu ihm? Amen.